Und heute möchte ich ansetzen an der Predigt vom letzten Sonntag. Letzten Sonntag war Dennis Bellcamp bei uns in der Gemeinde. Und der Dennis Bellcamp sagt von sich selbst, er ist ein Ei. Warum ist er ein Ei? Weil er außen weiß ist und innen gelb ist. Also er war ein Missionar in China, ist ein Amerikaner, außen weiß, aber eigentlich vom Herzen her ein absoluter Chinese. Ja? Du ziehst es ihm überhaupt nicht an, aber innerlich hat er voll die Schlitzaugen am Start, ja, und ist richtig chinesisch unterwegs, ist gelb. Ja. Und was ich so cool finde an dem Dennis Bellcamp, was er so erzählt hat, er ist für mich ein echter Glaubensheld, weil er war in China Missionar. Wenn wir jetzt von Missionaren sprechen, vielleicht haben einige noch nie den Begriff gehört. Also Missionare sind Leute, die in andere Länder gehen und vom Glauben erzählen, von Jesus erzählen und einfach diese frohe Botschaft verkünden. Naja, und jetzt muss ich mal vorstellen, ich war auch schon auf Missionseinsätze. Und normalerweise schauen Missionseinsätze so aus, ich war zum Beispiel in Norwegen mal, ja, auf einen Einsatz mit der Blanka zusammen, mit meiner Frau. Und dann waren wir dort und wir haben eigentlich nur eine andere Gemeinde besucht. Andere gläubige Leute besucht und wir haben die ein bisschen ermutigt, haben mit denen geredet, Gemeinschaft gehabt, haben ein paar Dienste in der Gemeinde gemacht und dann sind wir auch wieder schon zurückgegangen. Ja? Aber dieser Dennis Bellcamp, der ist nach China gegangen und nicht, dass er Amerika nach China gebracht hat, weil so läuft es normalerweise. Weißt du, gehst in ein anderes Land, kennt ihr die deutschen Urlauber? Ja, wenn du in irgendein Hotel in der Türkei gehst, ja, du weißt ganz genau, ob deutsche Urlauber da sind. Das siehst du einfach. Die bringen Deutschland mit nach Türkei oder die bringen auch Deutschland mit nach Spanien, Ballermann. Ja, da denkst du, du bist in Deutschland, nicht in Spanien. Und so schaut's aus. Ja, so müssen wir uns das vorstellen. Ja, viele Missionare bringen ihre eigene Kultur, ihr eigenes Land mit in das andere Land. Aber der Dennis Bellcamp, der hat Amerika daheim gelassen und ist wirklich China geworden. Der Typ hat sich komplett angepasst. Und glaubt mir, China ist anders als Deutschland und die westliche Welt, Amerika. Die haben andere Essensgewohnheiten. Zum Beispiel ist eine Delikatesse, dass du Eier in Pferdeurin isst. Eingelegt im Pferdeurin und die darfst du dann essen. Die sind recht schwarz, bisschen eklig, ja. Die liegen da auch schon sehr lange drin. Und so müsst ihr euch das vorstellen, ja? Oder Taubenköpfe ist auch dort eine Delikatesse. Und nicht nur, dass er die Essensgewohnheiten angenommen hat von den Chinesen, sondern er ist auch wirklich, er hat auch wirklich die Sprache erlernt. Ihr müsst euch vorstellen, er hat alles aufgegeben für diese Nation. Er hat alles hinter sich gelassen, was ihm vertraut war, und ist voll dorthin gegangen, um diesen Menschen zu dienen. Er hat sein ganzes Leben, seine eigenen Ziele, seine eigenen Wünsche beiseite gestellt und ist dorthin gegangen. Und er hat letzte Woche, jetzt am letzten Sonntag bei uns gepredigt und er hat über Verfolgung gesprochen, dass es in eben ganz vielen Ländern noch Christenverfolgung gibt. Das kriegen wir hier in Deutschland nicht so mit, aber zum Beispiel in Nordkorea darfst du nicht an Gott glauben, du darfst nicht an Jesus glauben. Wenn du an Jesus glaubst, kommst du in eine Art Konzentrationslager. Die haben dort immer noch solche Arbeitslager und die Christen, die dort sind, die werden richtig gefoltert, die werden richtig misshandelt und missbraucht. Zum Beispiel habe ich davon gehört, dass Christen in Nordkorea, wenn sie in so einem Arbeitslager sind, die dürfen nur gebückt laufen. Die dürfen nicht nach oben schauen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ein Leben gebückt, das ist eine Qual. Ja, das ist auch mental so eine harte Sache, eine harte Nummer. Und er hat eben von den Christen in China gesprochen, auch die Christen in China wurden verfolgt. Und auch dort ist dann diese Untergrundbewegung entstanden. Also stellt euch jetzt vor, Landeskirche, evangelische und katholische, ganz offiziell anerkannt, jeder darf hin. Ja, oder wir als Gemeinde anerkannt, jeder darf hin. Aber dort war die Gemeinde nicht anerkannt, sondern die Gemeinde wurde verfolgt vom Staat. Ja, die Kommunisten, die haben Christen verfolgt, also das sind Prediger wirklich in Gefängnissen und in Gemeinden gestorben. Polizisten haben Versammlungen wie diese hier, haben die gestürmt und Menschen haben wirklich ihr Leben gegeben für Jesus. Und ich möchte heute darüber sprechen, was ist das Geheimnis oder der Schlüssel, dass dieser Menschen, dieser Märtyrer, was ist der Schlüssel für Standhaftigkeit inmitten von Verfolgung? Und ich möchte beginnen mit einem Zitat. Viele kennen ihn, Napoleon. Wer kennt Napoleon nicht? Ja, die meisten kennen Napoleon, das ist gut. Also Napoleon hat Folgendes gesagt. Einen Moment. Ich hab's gleich da. Hier ist es. So, Napoleon hat Folgendes gesagt: Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Menschen mit einem oberflächlichen Geist nehmen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Begründern von Königreichen und den Göttern anderer Religionen wahr. Diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Glauben der Christen und anderer Religionen, welche auch immer die sind, liegt die Kluft der Unendlichkeit. Also er hat erkannt, ey, die Christen sind ganz anders. Jesus ist ganz anders als alle anderen Führer. Ich komme dann auch noch gleich dazu, warum er das gesagt hat. Alles an Christus erstaunt mich, sagte er. Sein Feuer beeindruckt mich tief und seine Willenskraft beschämt mich. Und es war ein Mann mit einer starken Willenskraft. Napoleon war klein, aber innerlich war er sehr groß. Waren übrigens viele dieser Führer. Kennt ihr noch die Dalton's Five, ja, von Lucky Luke? Ja, der Kleine war der Anführer. Okay, und der Hitler war auch klein, mal davon abgesehen. Gut, und dann lesen wir Folgendes. Zwischen ihm und wem auch immer auf der Welt gibt es keinen Vergleich, zwischen Jesus und wem auch immer. Er ist wahrhaftig einzigartig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, seine Art zu überzeugen, lassen sich weder durch menschliche Bildung noch durch die Natur der Dinge erklären. Je weiter ich mich nähere, je gründlicher ich forsche, desto schleierhafter wird mir alles. Alles bleibt erhaben von einer Erhabenheit, die überwältigt. Seine Religion ist die Offenbarung einer Intelligenz, die bestimmt nicht die eines Menschen ist. Es gibt darin eine tiefe Originalität, die eine Reihe von bis dahin unbekannten Worten hervorgebracht hat. Jesus borgte sich nichts von unserem Wissen aus. Nirgendwo außer einzig in ihm selbst lässt sich die Nachahmung oder das Beispiel seines Lebens finden. Also er ist total begeistert von Jesus und wir alle wissen, Napoleon war kein Kind von Traurigkeit. Ja? Napoleon war ein Herrscher, Napoleon war Gott selbst, kann man sagen. Aber Napoleon hat Jesus so begeisternd gefunden. Er hat gesagt, Jesus ist so ein Abbild von einer Originalität und von so individualistisch. Es gibt keinen, der so ist wie Jesus. Jesus steht ganz allein. Er hat gesagt, alles, was Jesus gesagt hat, ist nichts, was die Welt bisher kannte. Alles, was Jesus gesagt hat, du wirst es nirgendwo finden. In keiner Philosophie, in keiner Ideologie, in keinem Buch. Das Wissen der Welt wird niemals der Ort sein, von dem Jesus genommen hat und ausgeliehen hat, geborgt hat und dann gesprochen hat. Sondern Jesus hat von etwas gesprochen, was bisher die Welt noch nicht gesehen hat, was noch nicht da war. Napoleon hat gesagt, Jesus hat Göttliches gesprochen. Er hat von einer Moral gesprochen, die in dieser Art und Weise bisher noch nicht bekannt war. Und dann sagt er, ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte noch Menschheit, noch die Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas dar, mit dem ich es vergleichen oder erklären kann. Alles hier ist außerordentlich. Je mehr ich über das Evangelium, über die frohe Botschaft von Jesus Christus nachdenke, desto sicherer bin ich mir, dass es dort nichts gibt, das nicht jenseits des Gangs der Ereignisse uns allen menschlichen Verstehens ist. Also er sagt, wenn ich über das Evangelium nachdenke, es übersteigt meinen eigenen Verstand. Und jetzt kommt dieses zweite Zitat von ihm. Und das finde ich richtig kraftvoll. Er sagt Folgendes. Ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfung unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Also Napoleon hat vor allem Jesus deshalb bewundert, weil Jesus ein grandioser Leiter war. Er war ein echter Führer. Aber er sagt, ich, Napoleon, Cäsar, Julius Cäsar und andere große Männer in der Geschichte, unser Reich ist auf Blut gebaut worden. Auf Brutalität und Gewalt, Mord und Totschlag. Das ist die Grundlage unseres Reichs. Und er hat verstanden, Jesus ist kein normaler Mensch. Weil Jesus, sein Reich, von dem er gesprochen hat, ist auf Liebe gegründet. Liebe, das nichts mit Mord und Totschlag zu tun hat. Und er sagt, Es gibt Millionen von Menschen zu diesem Zeitpunkt, jetzt wo ich das sage, wenn wir heute das sagen würden, ich meine, der Napoleon ist schon lange tot, es gibt Milliarden von Menschen, die jetzt gerade im Moment leben und bereit sind, für Jesus ihr Leben zu geben. Stellt euch das mal vor. Napoleon und andere, die haben Menschen gezwungen, damit sie ihnen nachfolgen. Ja, die haben dafür umgebracht. Die haben Angst versprüht in der ganzen, in ihren Reichen. Auch, wir wissen das auch von Deutschland. Da wurde Angstmacherei und alles Mögliche. Ich meine, wie Hitler regiert hat, damit Menschen ihm folgen. Aber hier war ein Jesus, der von Liebe gesprochen hat, der von Glaube gesprochen hat, der von anderen Dingen gesprochen hat, der Menschen keine Angst gemacht hat, sondern der sogar Menschen abgewiesen hat, die nachfolgen wollten. Da war dieser reiche Jüngling und der reiche Jüngling hat gesagt, hey, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ich will dir nachfolgen, Jesus. Und dann dieser Mann hat dann aufgezählt, ey, ich halte alle Gebote, ich bin ein richtig guter Mann, dieses und jenes, kann ich dir nachfolgen? Und dann hat Jesus ihn angeschaut. Aber wisst ihr was Jesus macht, auch wenn er dich jetzt gerade anschaut? Er schaut nicht auf dich, er schaut auf dein Herz. Jesus sieht die Dinge, die kein anderer sieht. Jesus sieht all das Verborgene in dir. Jesus kennt jeden Gedanken von dir. Alles, was du denkst. Stellt euch das mal vor. Habt ihr euch mal vorgestellt, jetzt in diesem Moment kann jeder hören, was du denkst? Ist ein Albtraum eigentlich. Ja? Was wir manchmal denken. Wir sind ja manchmal selber erstaunt darüber, was wir alles denken. Da müsst ihr wissen, und jetzt stellt mal vor, du hörst alles, was andere denken. Ich glaube, da bist du am Ende des Tages nicht sehr ermutigt, ja, was Leute über dich gedacht haben. Die lächeln dich an und zeigen dir den Stinkefinger in ihren Gedanken. Gott sei Dank wissen wir nicht, was andere denken. Und vor allem, was Frauen denken. Nein, Spaß. Jetzt geht's gleich wieder ab. Nein, die Männer sind genauso schlimm. Keine Angst. Aber Jesus hat's gewusst. Okay, Leute. In der Bibel heißt es, der Mensch schaut aufs Äußere. Germany's Next Topmodel. Wir schauen aufs Äußere. Ja, der Mensch schaut aufs Äußere, aber Gott schaut aufs Herz. Also da war dieser reiche, schöne Mann vor Jesus und glaubt mir, ey, wenn da so ein reicher, schöner Mann vor dir steht, dann möchtest du natürlich, dass der Teil von deiner Gruppe ist. Ja, weil der kann ja viel bringen, viel Materielles bringen. Der kann ja dich richtig, vielleicht hat er auch Connections und alles. Und dann sagt Jesus zu ihm, verkauf alles, was du hast, alles, und dann kannst du mir nachfolgen. Da hat der reiche, junge Mann geschaut. Er sagt, Jesus, ich halte doch alle Gebote. Er so, ja, aber dein Herz hängt am Geld. Und dann ist dieser reiche junge Mann weggegangen und ist Jesus nicht nachgefolgt. Was ist es, was Jesus so begeisternd macht, dass Leute bereit sind, ihr Leben zu geben für diesen Mann? Was ist der Schlüssel? Von mir und dir, jetzt kennen wir Kirche natürlich so, das sind, ja, Kirche, großes Gebäude, langweilige Menschen, Kirchenbänke, Gesangsbücher vom 16. Jahrhundert oder so, ja, Predigten, die keine Sau versteht. Das ist, was wir unter Kirche kennen, ja, leere Bänke teilweise, keiner besucht sie. Das ist, wie wir Kirche sehen. Aber ich rede von einer anderen Art von Kirche. Ich rede von anderen Gläubigen. Ich rede nicht von Leuten, die aufgrund von Tradition in die Gemeinde gehen, in den Gottesdienst gehen und Kirchenlieder singen. Nichts gegen, ich meine, es gibt Formen des Gottesdienstes. Und klar, es gibt auch Leute, die in dieser Art und Weise anbeten. Wie gesagt, der Herr schaut aufs Herz. Es gibt auch in den Landeskirchen echte gläubige Menschen. Aber ich rede von einer Art von Gläubigen, die wirklich sagt, ich brenne so für Jesus, dass ich mein Leben liegen lasse für ihn. Dietrich Bonhoeffer, über den möchte ich heute ein bisschen sprechen. Auch Dietrich, ihr kennt, die meisten kennen Dietrich Bonhoeffer, der hat zur Zeit Adolf Hitlers gelebt. Der Dietrich Bonhoeffer war so ein Christ. Er war ein echter Christ. Er war nicht nur einer, der geredet hat, nicht nur einer, der sonntags in seine Kirche gegangen ist, um den Schein zu wahren, um sich im Himmel ein paar Sachen gut zu machen, weil, okay, gut, da damit ich in den Himmel komme, sondern er war wirklich von Herzen ein hingegebener Mann. Er hat für Jesus gebrannt. Er ist für Jesus gestorben. Und Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt: Erlösung ist umsonst, aber Nachfolge, Jesus nachzufolgen, kostet dich alles. Nochmal: Erlösung, dass du in den Himmel kommst, dass dir die Sünden vergeben werden, dass du deine Schuld, den ganzen Mist, den wir gebaut haben, ja, wenn wir mal das überlegen, was wir alles reden, was wir alles denken, in wie vielen Arten wir sündigen, das alles hat Jesus ans Kreuz genommen. Er ist dafür gestorben. Und Jesus hat gesagt: Ich erlöse dich, es ist for free. Du kommst heute in den Himmel. Zu dem Mann, dem Verbrecher, hat er gesagt, der am Kreuz hing, neben ihm: Heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Was hat er gemacht? Nichts. Er hat einfach nur geglaubt. Du musst nur glauben an Jesus und dann kommt seine Gnade und du bist erlöst, du bist frei von allem. Und du wirst in den Himmel kommen. Aber Jesus nachzufolgen, kostet dich alles. Und glaub mir, der Dietrich Bonhoeffer wusste, wovon er redet. Er wusste, wovon er redet. Dietrich Bonhoeffer war einer, der sich gegen Hitler gestellt hat. Der aufgestanden ist in einer Zeit, wo viele sitzen geblieben sind. Der den Mund aufgemacht hat in einer Zeit, wo viele geschwiegen haben. Er war ein Deutscher.
Oh, ein Deutscher.
Es ist heute auch nicht mehr so oft der Fall, ja, dass man das sieht. Aber er war tatsächlich ein Deutscher. Ein Deutscher, der eigentlich hätte einfach sagen: Okay, gut, come on. Ey, Hitler, der hat ja was gegen die anderen, gegen die Juden und gegen die Sinti-Romas und so weiter und gegen behinderte Menschen. Also, wieso soll ich da aufstehen? Ich könnte ja einfach auch die Freuden genießen, ja, die Deutschen auch damals hatten. Den Deutschen ging es gut in der Zeit von Adolf Hitler. Wusstet ihr das? Ja? Teilweise war Konzentrationslager und solche Sachen, das war ein Ort, von denen man nichts wusste. Waren Orte, von denen man nichts wusste. Dietrich Bonhoeffer hätte einfach den Mund halten können und genießen können, warten, bis es irgendwann vorbei ist. Aber er ist aufgestanden. Er ist für die Juden aufgestanden. Er hat dann angefangen, war dann auch Teil dieser Verschwörung gegen Hitler und wollte ihn stürzen. Und er hat immer wieder gepredigt. Er hat gegen den Führer gepredigt. Er war wirklich, er hat eine Radiosendung gehabt und in der Radiosendung hat er den Hitler verurteilt. In so einer Zeit, das müsst ihr euch mal vorstellen, hat er gesagt: Das ist nicht rechtens, was hier geschieht in Deutschland. Und wir müssen die Augen aufmachen. Eine Zeit, wo eine Lüge über unserem Land lag und keiner wirklich wusste, was geschieht. Wisst ihr, ich war letztens im Doku-Zentrum und im Doku-Zentrum, wenn wir da mal reingehen, siehst du auch Filme über Adolf Hitler. Und Adolf Hitler war der Messias. Er wurde gepriesen als der Messias. Klar, für uns ist es immer ziemlich schwer zu verstehen, weil wir schauen zurück auf etwas. Und wenn du zurückschaust auf etwas, da kennst du auch das Ende. Du kennst alles, was herausgekommen ist an schlimmen Dingen. Aber die Leute in der damaligen Zeit, die haben das ja alles nicht gesehen, was wir heute sehen. Die haben das Ende nicht gesehen. Die haben die 6 Millionen Juden, die umgebracht worden sind, nicht gesehen. Die haben diese Dinge nicht gesehen und wollten sie wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Die hatten eine andere Sicht. Aber wisst ihr, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sehen Dinge, die andere nicht sehen. Hören Dinge, die andere nicht hören. Und sprechen Dinge, die andere nicht sprechen. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, kennen das Herz Gottes. Und nicht nur die Taten Gottes. Und Dietrich Bonhoeffer kannte das Herz Gottes. Und er ist aufgestanden gegen Adolf Hitler. Und jetzt möchte ich kurz was vorlesen, was er am Schluss seines Lebens gesagt hat. Oder beziehungsweise auch, was er gesagt hat und was ein anderer über ihn gesagt hat. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber es gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Es war ein krasser Typ. Er hat gesagt, er hatte Glauben in Zeiten, wo andere Angst hatten. Und Gott gibt dir alles, zu glauben und zu stehen, bevor Dinge geschehen. Bevor das Unheil über dich kommt, dass du Glauben hast, dass du hindurchkommen wirst. Dass Gott denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Selbst der Tod. Könnt ihr euch das vorstellen? Alles Leid in diesem Leben kann dir zum Besten dienen. Wenn Leute kommen und dich wegen Jesus und wegen deines Glaubens und wegen deines Gerechtigkeitssinns verachten und fertig machen wollen, zerstören wollen, ermorden wollen. Weißt du, wenn du in so einer Situation oder vor so einer Situation stehst oder in so einer Situation stehst, glaubst du wirklich, ja, das wird mir zum Besten dienen? Wenn du Krankheit hast, glaubst du, das wird mir zum Besten dienen? Ja, kein Problem. Herr, ich vertraue dir. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Glaubst du wirklich, das sind Dinge, die dir, wo du sagst, ich habe den Glauben, Gott wird alles gut machen. Auch wenn es vielleicht gar nicht so gut endet. Gut ist ein Wort, das definiert werden muss. Was ist wirklich gut? Was ist ein gutes Ende? Ein gutes Ende ist ein gutes Ende am Ende deines Lebens in einem Haus, Eigentum, dein Eigentum natürlich. Ja, wir reden ja heute von Eigentum, Eigentumswohnung, ein Haus oder irgendwas. Ja, dass du da wohnst, dass du jährlich 4-5 Mal in den Urlaub fährst, schöne Hotels besuchst, ja, baumeln lässt, eine chillige Zeit hast und dann gehst du in die Hölle. Ja, aber ich meine, jetzt mal im Ernst. Du denkst, du hast es geschafft, aber dann gehst du in die Hölle. Wisst ihr, was die Hölle ist? Ein Ort, wo Gott nicht ist, ganz einfach. Ja, wir haben immer diese Vorstellungen, ja, und das sind die Dämonen, die dich quälen. Es ist einfach simpel, ein Ort, wo Gott nicht ist und das auf Ewigkeit. Stell dir mal vor, ein Ort, wo Gott nicht ist, wo Leben nicht ist, wo das Abgrundtiefste des Menschen, das ist, was in uns ist, in uns wohnt, das Böseste des Bösen, wo das regiert auf ewig und du bist Teil davon. Oder glaubst du, dass ein gutes Ende eher so ausschauen kann, wie das Ende von Dietrich Bonhoeffer? Dass du nackt an den Galgen gehängt wirst und stirbst im KZ Flossenbürg. Was ist gut? Das erste Beispiel, dein Haus, dein Eigentum, Urlaube, Lebensalltag genießen oder nackt am Galgen gestorben. Was ist gut? Klar, und jetzt kommen wir wieder zu diesen Dingen. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, sehen, was andere nicht sehen, hören, was andere nicht hören, und denken, was andere nicht denken. Und tun, was andere nicht tun. Ein Mensch mit normalem Menschenverstand, würde er sich freuen darüber, nackt am Galgen zu hängen? Nein. Das hat Napoleon auch verstanden. Wie kann ein Mensch, und er hat Jesus noch nicht mal persönlich face to face gesehen, wie kann einer für so einen sowas hinnehmen? Wie geht es? Und dann hat sich der Napoleon gedacht, Mensch, ich bin sichtbar, ich bin greifbar, aber meine Leute würden das nicht für mich tun. Nicht freiwillig. Wie kann es sein, dass der Dietrich Bonhoeffer ein Mann war, der sowas für Jesus getan hat? Was ist so besonders an Jesus, dass er sich hat an den Galgen hängen lassen? Ich möchte kurz vorlesen, was ein Mann gesagt hat, der Dietrich Bonhoeffer in diesen letzten Minuten seines Lebens gesehen hat. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhöhungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so Gott ergeben sterben sehen. Die letzten Dinge, die Dietrich Bonhoeffer getan hat, bevor er sich komplett nackt mit ein paar anderen Männern ausziehen musste und zum Galgen ging. Er hat mit dem gesprochen, der ihm am allerwichtigsten war. Und glaubt mir, schaut euch irgendwelche Serien auf Netflix an und wenn es eine halbwegs gute Serie ist, dann wird am Ende immer irgendeiner sein, der sterben wird. Und mit wem will der sprechen? Mit seinen Liebsten. Hat mir jetzt Haus des Geldes mal angeschaut, kennt ihr das? Ja, wo die eine Bank überfallen. Ja. Und dann war da dieser Typ, dieser Latino, das war der Bankmanager. Und kurz vor seinem Tod, er hatte eine Affäre mit einer Geliebten in der Bank, die schwanger war von ihm. Und er hatte auch eine Frau daheim. Ja, jetzt habe ich gespoilert, sorry. Aber auf jeden Fall. Ja, ich wusste ja nicht, dass ihr das alle anschauen wollt. Aber Leute, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Glaubt mir, die Serie ist noch so viel größer, okay, als das. Aber auf jeden Fall, in dem Moment, wo er kurz vor seinem Tod stand und wir wissen nicht, ob er gestorben ist. Ja? Hört gut zu, in dem Moment, wo er kurz vor seinem Tod stand, wollte er nicht mit seiner Geliebten sprechen, sondern mit seiner Ehefrau. Ja, aber das ist ja nicht das Ende der Serie. Ja? Also ihr seht, es gibt in den Momenten, wo du kurz vor deinem Tod stehst, möchtest du mit dem Wichtigsten sprechen. Für Dietrich Bonhoeffer war es ganz klar. Die wichtigste Person auf dieser Welt ist mein Gott. Und er wusste auch, ich möchte zu ihm reden, nicht weil ich ihn nie wieder sehen werde, sondern ich möchte mit ihm reden, weil ich ab sofort die Zeit mit ihm dort oben verbringen werde. Er hatte keine Angst vor dem Tod, sondern er hatte Glauben. Und dieser Glaube hat ihn über die Schwelle des Todes ins ewige Leben geführt. Und ich frage mich, habt ihr so einen Glauben? Haben wir so einen Glauben? Sind wir bereit, für unseren Gott unser Leben zu geben? Sind wir so begeistert von Jesus und kennen wir diese einzigartige Wahrheit über Jesus, dass wir solche Menschen sind, von denen Napoleon sagt, die sind noch nicht ganz normal im Kopf, dass sie für einen Mann sterben, den sie nie gesehen haben, dass sie für jemanden sterben, der sein Reich auf Liebe gebaut hat. Und glaubt mir, vielleicht gibt es keinen Beweis für die Existenz Gottes. Aber diese Märtyrer, wie Dietrich Bonhoeffer einer ist, die sind der Beweis für Gott und für die Existenz Gottes. Wenn Milliarden von Menschen Jesus nachfolgen ohne Zwang, Jesus nachfolgen aus echter, tiefer, hingegebener Liebe. Und es gibt natürlich in anderen Religionen, wo Leute sich allem Möglichen verschreiben. Ja? Aber ich rede hier von etwas Ungeheuchelten, von etwas Heiligen, von etwas, was gegründet ist auf Liebe und Wahrheit und nicht auf Lüge und nicht auf Gewalt und irdisches Verlangen, materielles Verlangen. Ja, folgst du mir nach, dann kriegst du das. Folgst du mir nach, dann kriegst du das. Du kriegst die ganzen Jungfrauen da oben. Ich rede nicht von solchen Begierden. Warum folgen wir Jesus nach? Wenn Dietrich Bonhoeffer sagt, Erlösung ist umsonst, aber Nachfolge kostet alles. Warum ist ein Mensch bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen wie Jesus selbst und Jesus nachzufolgen, Schritt für Schritt. Es muss eine tiefe Begeisterung und eine tiefe Begegnung mit seinem Gott gewesen sein, die so tief war, die so real war, die so echt war, die ihn so erfüllt hat und so gefüllt hat, dass er so einen Frieden, so eine Liebe, so eine Freude in seinem Herzen hat, wo er wusste, meine Ehefrau kann es mir nicht geben, meine Kinder können es mir nicht geben, meine Gemeinde kann es mir nicht geben, meine besten Freunde können es mir nicht geben, mein Arbeitsplatz kann es mir nicht geben, meine Uni kann es mir nicht geben, meine sportlichen Errungenschaften können es mir nicht geben, meine Chips und Cola am Abend können es mir nicht geben und keine Netflix-Serie kann es mir geben und auch keine Computerspiele kann es mir geben. Nicht mal der beste Urlaub kann es mir geben, diesen tiefen Frieden, diese tiefe Freude und diese tiefe Liebe. Nichts in dieser Welt. Nichts. Du wirst keinen Ort finden, wo du sowas bekommst. Und Dietrich Bonhoeffer wusste das. Er war so beschenkt, dass er bereit war, alles zu geben und zu sterben. Weil er wusste, es ist nicht das Ende, sondern jetzt beginnt es gerade. In Philippa steht Folgendes. Da schreibt Paulus zur Gemeinde in Philippus und er sagt in Philippa 4, Vers 3, ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet, Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann sagt er später noch, alles was wahr, ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, das tut. Und was ich hier lese, ist, der Paulus ist ja auch ein Mann, der sein Leben gegeben hat für Jesus, der als Märtyrer gestorben ist, der umgebracht worden ist wegen seines Glaubens. Alle 12 Apostel außer einer, also 11 Apostel, der Johannes ist nicht in der Verfolgung gestorben. Die sind alle für Christus umgebracht worden. Ich meine, die waren eine echte Gefahr, obwohl sie eigentlich überhaupt keinen Krieg angezettelt hatten und nichts dergleichen. Die haben einfach nur von der Liebe Jesu gepredigt. Die haben von einem Herrscher gepredigt. Und wisst ihr, wenn du von einem Herrn predigst, der größer ist als alle anderen Herren, dann kriegen diese Herrscher Angst. Deswegen auch Napoleon, der hat Jesus bewundert, hat gesagt, ey, das war ja fast Konkurrenz hier. Ja? Hitler, der wollte das Christentum komplett im Kern der Botschaft verändern, komplett verändern. Diese Herrscher haben Angst, weil er der Herr aller Herren ist. Und irgendwann kommt die Zeit, wo jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird. Dass unter der Erde, auf dieser Erde und im Himmel, dass Jesus der Herr ist. Alle. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo jedes Knie sich beugen muss. Aber ich sage euch eins, dieser Gott, ich will meine Knie freiwillig beugen. Ich möchte sein wie Dietrich Bonhoeffer, der am Ende seines Lebens, vor seinem Tod, auf die Knie geht und betet. Paulus und die anderen Apostel, die hatten auch eine Überzeugung. Und das ist der Schlüssel, warum diese Männer und diese Frauen für Jesus gestorben sind. Wie wir es gerade gelesen haben. Sie wussten, dass ihr Name im Buch des Lebens steht. Das ist Nummer eins. Weißt du, ob dein Name im Buch des Lebens steht? Hast du Gewissheit, dass wenn du stirbst, du in den Himmel kommst und bei Gott bist? Vielleicht sagst du, naja, aber wer sagt überhaupt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und dann sage ich dir, ja, und was ist, wenn es gibt? Dann bin ich doch lieber auf der guten Seite, muss ich ehrlich sagen, dann bin ich doch lieber im sicheren Boot bei Jesus. Mal davon abgesehen, was hat er Verwerfliches gepredigt? Kannst du mir eine Sache sagen, die verwerflich war? Glaub mir, es gibt so viele Philosophen, Schriftsteller, schlaue Menschen und keiner von ihnen konnte was Schlechtes finden an Jesus. Keiner. Kein einziger. Jesus war in seinem Herzen moralisch gesehen perfekt. Vollkommen. Selbst Gandhi hat es erkannt. Weißt du, wo du hingehst? Das ist ein Weg oder eine Voraussetzung, dass du durch sowas durchgehen kannst und für Jesus dein Leben geben kannst. Dass du weißt, da oben im Himmel, da ist meine Heimat. Und dort werde ich hingehen. Ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hingehe. Viele wissen nicht, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Und deswegen leben sie einfach in den Tag völlig ziellos, völlig Banane, völlig verquert. Und mit 60, 70 wachen sie auf und realisieren, hey, was habe ich mein ganzes Leben getan? Ja. Und die nächsten 30 Jahre leben sie immer noch verplant. So kurzes Aufflammen, so, oh, mal drüber nachdenken, was eigentlich passiert. Ah, egal, komm mal, machen wir weiter. Keine Ahnung. Ja? Dann das Zweite ist, wenn du das weißt, dann wird diese Freude kommen. Und es ist so erstaunlich, Leute, da steht, freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Und ich gebiete euch. Wisst ihr, sich zu freuen ist ein Gebot. Kannst du dich freuen inmitten von Verfolgung? Konnte sich der Dietrich Bonhoeffer nackt vor seinem Galgen freuen? Ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich, ja? Du kriegst eine schlechte Note und du freust dich nicht. Ja, du musst um 5 Uhr morgens aufwachen und du freust dich auch nicht. Ja, also wir freuen uns in ganz anderen Situationen nicht. Aber der Typ, der stand vor seinem Galgen und hat sich gefreut. Wusstet ihr, dass in der Bibel steht, dass Petrus das gesagt hat zu seinen Leuten in der Gemeinde? Hey, egal was kommt, freut euch. Wenn ihr um meinetnamen willen verfolgt werdet, sagt Jesus, um meinetnamen willen. Wenn du um deinetnamen willen verfolgt wirst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Aber wenn du um dem Namen Jesu willen verfolgt wirst, wenn du dann verfolgt wirst, dann freut dich. Freu dich. Ja, soll ich mich freuen? Ist ja nichts Gutes dran. Ja, es ist kalt. Ich bin nackt. Nackt bin ich gekommen, nackt gehe ich. Wo ist da die Freude? Es ist eine Freude, die nicht gebunden ist an Umstände. Eine Freude, die nicht gebunden ist an Dinge, die äußerlich sind, an Menschen, an Familie, an Äußerlichkeiten, sondern es ist eine Freude, die von innen kommt, eine Freude, die vom Herzen kommt, eine Freude, die an jemanden gebunden ist, der ewig ist, der nicht nur da oben ist, sondern der in dir wohnen will. Jesus will bei dir in deinem Herzen einziehen. Das ist echte Freude. Deswegen hat er gesagt, freut euch alle Zeit sich freuen, Wahnsinn. Soll ich die ganze Zeit, yeah, mich freuen, egal was kommt, ja, deine Oma ist gestorben, wuhu. Nein, das ist damit nicht gemeint. Freude ist etwas, was tief in dir ist, eine Grundlage für dein Leben. Und das ist diese Freude von Gott. Und die möchte Gott dir schenken, die kann er dir auch schenken. Und dann sagt er, und wenn du stets zu Gott gehst und ihm dankst, Danksagung, dass du zu ihm flehst, wenn du Probleme hast, dass quasi er dein bester Kumpel ist, dass du in jeder Zeit einfach mit Gott redest. Du hast was Gutes erlebt, du sagst, ey, danke Gott, dass ich das erlebt habe. Du hast was Schlechtes erlebt, du sagst, Gott, ich brauche deine Hilfe jetzt, weil gerade ist mir zum Heulen zumute. Egal was ist, du redest mit ihm und wenn du das tust, dann wird sein Friede kommen. Der Friede, der allen Verstand übersteigt. Kannst du dir sowas vorstellen? Ein Friede, der kommt, und alles übersteigt, was du je, eine Sache, die du noch nie in deinem Leben gefühlt hast. Selbst im besten Wellnesshotel, so ein Frieden. Du bist am stillsten Ort. Wisst ihr, was das Schlimme ist mit uns Menschen? Es kann äußerlich sehr still sein. Glaub mir aber, innerlich kann es toben. Gerade wenn es äußerlich still wird, realisierst du erst, wie schlimm es in dir abgeht und was für Stimmen da sprechen und was für Geräusche da sind und wie unruhig du eigentlich bist. Aber wenn du dein Herz Gott ausschüttest, dann kommt sein Friede in dich hinein. Und das ist, was die Welt dir nicht geben kann. Und das sind diese drei Voraussetzungen. Dein Name im Buch des Lebens, die Freude, die nicht abhängig ist von Umständen und der Friede, der allen Verstand übersteigt. Wenn du das hast, dann bist du bereit, für Jesus zu sterben. Und ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte nicht für mich leben. Ich möchte nicht für komisches Leben. Ich möchte für etwas leben, was es wert ist, dafür gelebt zu haben. Und das ist Gott. Ich möchte, dass Menschen gerettet werden. Ich möchte, dass so eine Art Superheld sein, bloß vielleicht ohne Super, sondern mit Glauben. Und das ist mein Wunsch. Was ist dein Wunsch? Lasst uns gemeinsam aufstehen, das Lobpreisteam kann nach vorne gehen. Und ich möchte gern beten und wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Lobpreis machen. Wir werden auch später noch eine Kollekte sammeln. Aber ich möchte einfach, dass wir uns Zeit nehmen. Ich möchte dich auffordern, wirklich ein hingegebenes Leben zu führen. Nicht nur einfach, ja, ich bin Christ, weil es ein cooles Hobby ist, mache ich gerne am Freitag in den Gottesdienst zu gehen. Ja, es ist ganz nett. Und sofern mir Jesus auch noch ein gutes Gefühl geben kann, ist alles cool. Nein, sondern ich rede von einer echten Hingabe. Und wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, und dann möchte ich dich jetzt einladen dazu, dass du einfach du für dich persönlich, weil es bringt überhaupt nichts, wenn du es tust für irgendjemand anders, sondern du musst es wollen, dass du einfach innerlich sagst, Jesus, ich habe vieles probiert, aber ich möchte dich einladen in mein Herz. Ich möchte diesen Frieden haben, den der Dietrich Bonhoeffer gehabt hat. Ich möchte diese Freude haben. Ich möchte diesen, ja, ich möchte diese Gewissheit haben, dieses Wissen in mir, dass ich irgendwann bei Gott sein kann, im Himmel sein kann. Und vielleicht denkst du dir, ey, wieso soll Gott mich lieben? Ich habe doch so viel angestellt, so viele Menschen verletzt, so egoistisch gelebt. Glaub mir, Jesus hätte sogar Hitler vergeben können, wenn es Hitler in Anspruch genommen hätte. Für Jesus ist keine Sünde zu groß. Für Jesus ist kein Vergehen zu groß. Selbst wenn du beteiligt warst am Mord vieler Menschen, wie Paulus selbst, der diesen Philipperbrief geschrieben hat. Er war einer, der Christen selber verfolgt hat und getötet hat. Paulus, der Apostel Paulus. Und Jesus konnte auch ihn retten und hat auch ihm vergeben. Dann ist es ein leichtes für ihn, dir zu vergeben. Die Bibel sagt, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade immer größer. Das bedeutet, Gott vergibt. Und Gott vergibt nicht nur, sondern er wäscht dein Herz komplett rein. Wenn du irgendwie irgendwas Schlechtes gemacht hast in deinem Leben, irgendwelche Menschen in deinem engeren Umfeld verletzt hast, Gott kann es wegwaschen und dich reinwaschen davon. Er kann dir echt vergeben und dir Liebe zeigen. Er kann dir den Weg des Lebens zeigen, den du bisher nicht kanntest. Raus aus dem Kreislauf von Rache und raus aus dem Kreislauf von ständig irgendwie gegeneinander gehen und so. Weg davon, diesen Weg der Liebe, der sogar Napoleon begeistert hat. Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier. Ich bete Gott, dass du jetzt Herzen berührst in Jesu Namen. Herr, wir stehen hier und wir sprechen zu einem lebendigen Gott. Ich bete, dass du heute Augen öffnest, Ohren öffnest. Herr, dass wir Männer und Frauen sind, die sehen, was andere nicht sehen, die hören, was andere nicht hören, die reden, was andere nicht reden und tun, was andere nicht tun, damit wir einen Unterschied machen können in unserer Welt. Herr, ich bete, dass du heute kommst mit deinem Feuer in Jesu Namen. Amen.